Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in der Predigt unter einen Abschnitt stellen aus dem 1. Timotheusbrief. Und zwar 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Wir hören dort das Wort Gottes. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, nach einer längeren Unterbrechung der Predigtserie über den 1. Timotheusbrief wollen wir heute darin fortfahren, indem wir auf die eben gerade gelesenen Worte hören wollen und sie bedenken wollen. Die Botschaft, die uns in diesen drei Versen verkündet wird, wir könnten sagen, es ist das Evangelium schlechthin. Und das ist auch das Thema für die heutige Predigt. Die Essenz des Evangeliums. So habe ich die Predigt, die Wortverkündigung heute Morgen überschrieben. Das Evangelium, wie es in einem Satz zusammengefasst ist. Es ist die Botschaft von dem und über den, der Heil, Rettung, Frieden, Freiheit, Freude, Leben, ewiges Leben schenkt und geschenkt hat. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. So lesen wir hier in Vers 15. Das heißt, Christus kam, um Menschen zu retten aus ihrem Elend, aus ihrer Verlorenheit, aus ihrer Schuld, aus ihrer Ungerechtigkeit, ihren krummen Toren, um Menschen zu retten, also wie dich und mich. Menschen, die, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, gottlos waren, keine Beziehung zu Gott hatten. Der Christus kam, um Menschen zu erretten, die im Grunde ihres Herzens gar nichts von ihm wissen wollten. Denn die Menschen, die Sünder, sie suchten Gott nicht. Vielleicht suchten sie seine Gaben, waren froh für seine Gaben, wie auch wir heute. Vielleicht suchten sie seinen Frieden. Vielleicht wollten sie etwas mehr Freude in ihrem Leben, aber ihn selbst suchten sie nicht. Wir lasen vorhin in Psalm 51, wo David auch sagt, lass mich Freude und Wonne hören, damit meine Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Ja, das ist eine Folge der Vergebung, dass wir bis hinein in unsere Leiblichkeit erquickt werden, gestärkt werden, aufgrund der Vergebung, die Gott schenkt. Aber sind wir wirklich an Gott interessiert? In unserer ersten Schriftlesung aus dem Propheten Amos, da lässt Gott durch seinen Knecht Gericht über das Nordreich verkündigen. Warum eigentlich? Nicht deswegen, weil dieses Volk nicht religiös war. Oh nein, sie brachten Speisopfer dar, Schlachtopfer, sie räucherten, sie gaben den Zehnten, aber sie brachten es alles nach Bethel in ihre eigene Religiosität. Und das hatte Gott niemals befohlen. Das Angesicht Gottes, nein, das suchten sie nicht. Diese Menschen suchten auch eine gewisse Erleichterung in ihrem Leben, eine gewisse Entlastung, oh ja. Und deswegen lief die ganze fromme Litanei ab. Aber diese Menschen, sie suchten die Gaben Gottes. Sie interessierten sich für die Segnungen Gottes. Aber für Gott, Gott selbst. In unserem Abschnitt heute Morgen lesen wir, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Also um Menschen zu erretten, die Gott nicht kennen und die Gott eigentlich auch nicht kennen wollen. Und genau das ist das Thema unseres Abschnittes, die Essenz der frohmachenden Botschaft, der heilbringenden Botschaft, die Essenz des Evangeliums. Und wir wollen heute Morgen auf drei Punkte achten. Erstens, das Evangelium, es ist gewiss und es ist aller Annahme wert. Zweitens, das Evangelium gilt, egal wie groß deine Sünde ist. Und drittens, je mehr du das Evangelium im Glauben erfasst, desto mehr verstehst du auch, was Gnade Gottes ist, und lobst Gott. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. So beginnt unser Abschnitt. Warum schreibt Paulus das eigentlich? Bitte, er schreibt das an Timotheus. Und sollte dieser Mann nicht eigentlich das wissen? Die Essenz, die Grundlage des Evangeliums. Und genauso könnten wir auch uns fragen, warum sollten wir diese Botschaft hören heute Morgen? Ich denke, dass dieses Wort, dass diese Botschaft der Rettung ganz besonders für drei Gruppen gut ist. Es ist zum einen für diejenigen gut, die diese einfache Botschaft für zu einfach halten. Die sich vielleicht auch dieser einfachen Botschaft, die man in dem einen Satz zusammenfassen kann, schämen. Da muss es immer etwas sein, das den Leuten in den Ohren kitzelt. Aber nein, die Essenz des Evangeliums kannst du in einem Satz zusammenfassen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Zweitens ist dieses Wort für diejenigen höchst wichtig, die noch gar keine Christen sind. Hier hast du wirklich die Essenz des Evangeliums. Was du hier liest, das ist die Eingangspforte, um zu Gott zu kommen. Und drittens ist dieser Abschnitt auch für diejenigen lehrreich, die einmal lernen wollen, wie Paulus über seine Lebenswende, über sein Bekehrtwordensein spricht, wie er davon Zeugnis ablegt. Ich meine, das ist ja die Frage, wie lebt man eigentlich in einer angemessenen Weise über die Wende in seinem Leben Zeugnis ab? Da fällt hier schon auf, nicht? Dass Paulus nicht in Details geht. Er erwähnt überhaupt nicht das, was damals vor den Toren von Damaskus geschah. Timotheus wusste das, ja. Aber er erwähnt es hier nicht. Er sagt auch gar nicht, was alles in ihm vorgegangen ist. Als ob ihn das schockiert hat. Oder ob gerade die Tränen seine Wangen herunterliefen. Er berichtet überhaupt nicht über seine Gefühle, über seine Emotionen. Er berichtet auch nicht, dass seitdem alles happy und gut läuft in seinem Leben. Keineswegs, und das war es ja auch nicht. Nehmen wir einmal an, Paulus hätte so gesprochen. Was hätte uns das auch gebracht? Dann hätten wir bestenfalls sagen können, Paulus, das ist schön für dich, aber was habe ich davon? Nein, wenn Paulus über seine Lebenswende spricht, dann weist er auf das Wort Gottes hin. Glaubwürdig ist das Wort. Das ist die Grundlage. Das ist der Kern. Darum geht es. Darauf weist Paulus hin. Und zwar das Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Glaubwürdig ist das Wort. Es ist nicht ganz klar, an welches Wort Paulus hier denkt. Denkt er hier an das Wort aus Johannes Kapitel 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben? Oder dachte er bei diesem Wort, das gewiss ist, an die Aussage, die unser Herr einmal gegenüber Zachäus, dem Zöllner, machte? Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder hat Paulus hier das Wort vor Augen aus Johannes 12, Vers 46? Dort sagt Jesus einmal, ich bin als ein Licht in diese Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Welch ein Wort. Aber egal an welches Wort Paulus hier dachte, dass also gewissermaßen die Grundlage hier für seine Verkündigung ist. Eine Botschaft ist klar. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Dieses Wort ist gewiss und es ist aller Annahme wert. Mütter lehrten diesen Vers ihre Kinder schon damals in der Gemeinde. Nicht diese Formulierung, glaubwürdig ist das Wort, ist eine Formulierung, die wir öfters im ersten Timotheusbrief lesen. Dreimal. Und dann kommt sie auch noch im zweiten Timotheusbrief vor und auch noch im Titusbrief. Dieses Wort ging gleichsam von Mund zu Mund. Es war eine feste Formulierung. Dieses Wort ist gewiss. Und es ist gewiss. In einer Zeit, in der alles im Schwanken begriffen ist. Und dieses Wort, es ist glaubwürdig in einer Welt, in der wir alle von morgens bis abends voll getextet werden mit Gerede, das unsere Sinne benebelt. Dieses Wort steht fest. Jesus Christus ist gekommen in diese Welt, um Sünder zu erretten. Erinnern wir uns noch einmal an den Anfang dieses Briefes. Wir lesen in Vers 3 und Vers 4, dass es dort in der Gemeinde von Ephesus, in der Timotheus Dienst hat, Leute gab, die fremde Lehren verbreiteten. Es waren Lehren, die höchst Spekulatives brachten. Es ging um Legenden, Mythen, höchst interessante Genealogien, Geschlechtsregister. Man hätte beeindruckt staunen können, was für ein brillantes Feuerwerk von Worten diese Leute dort abfeuerten. Aber es bot keinen Halt. Du warst am Ende doch wieder auf dich geworfen. Wenn der Vortrag fertig war, dann ging es doch nur darum, du musst jetzt das Gesetz halten. Und gegenüber dieser Religiosität betont Paulus hier und schreibt es dem Timotheus, dieses Wort, Timotheus, ist gewiss. Jesus Christus ist gekommen. Außerhalb von dir ist das Heil geschehen, um Sünder zu erretten. Gegenüber allem scheinfrommen Gaukelspiel ist dieses Wort glaubhaft. Sünder, du bist ein Sünder, dann gilt dieses Wort für dich. Heil dir, Timotheus, dass du dieses verkündigen darfst und nicht so reden musst wie diese Gesetzeslehrer. In 1. Timotheus 1, Vers 6 nennt Paulus diese Leute und das, was sie reden, unnützes Geschwätz, unsinniges Gelabere. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sagen würde, Paulus, du bist hier aber sehr scharf. Du bist ganz schön überzeugt von dir. Aber dann würde Paulus sagen, nein, nicht von mir bin ich überzeugt, aber von der Botschaft, die ich zu verkündigen habe. Diese Botschaft ist gewiss. Jesus Christus, er ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Das ist Wahrheit. Das ist zuverlässig. Es ist die Botschaft von dem, der selbst gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Es ist die Botschaft von dem, der kurz bevor er zum Garten Gethsemane ging, er war schon auf dem Weg dorthin, im Gebet zu Gott sagte, dein Wort ist Wahrheit. Und da wurde dieser Jesus von dem Geist Gottes am Anfang seines Dienstes in die Wüste geführt. Und es hungerte ihn, nachdem er 40 Tage gefastet hatte. Und dann trat der Teufel zu ihm. Nicht eines ist klar, Jesus ist an dieser Situation ausgelaugt. Und da bietet ihm der Teufel an, hier schau dich um. Das bekommst du alles, aus diesen Steinen kann Brot werden. Und mehr noch, alle Reiche dieser Welt gebe ich dir. Nur eine kleine Geste, du musst vor mir niederfallen. Und wie reagiert der Herr? Jesus antwortet, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Es steht geschrieben, nicht meine Wünsche, nicht meine Interessen stehen im Vordergrund, sondern was geschrieben steht, das ist gewiss, das, was Gott sagt. Für unseren Herrn war dieses Wort Gottes ausreichend. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus einmal in Kapitel 3, böse Menschen aber und Betrüger. Man kann dieses Wort Betrüger auch mit Spaßmacher oder mit Gaukler übersetzen. Sie werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und verführt werden. 2. Timotheus 3, Vers 13. Mit der Verführung wird es immer schlimmer werden. Ja, was soll man jetzt machen? Woran soll man sich dann noch orientieren? Woran soll man sich halten? Paulus beantwortet dann gleich die Frage, gleich darauf. Er schreibt an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist. Da du weißt, von wem du gelernt hast, du kennst die heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Diese heiligen Schriften, sie geben dir Kraft, Halt, Trost, Wegweisung, Korrektur. Dieses Wort, es ist gewiss. Und es führt zur Lebensänderung. Da war Augustin oder Augustinus. Er lebte in der Spätantike. Und er lebte ein hurerisches, ehebrecherisches Leben. Er war eigentlich schon irritiert über dieses Leben, weil er selbst merkte, es ist öde, es ist leer. Aber das bedeutete doch nicht, dass er sich änderte. Aber dann las er die Bibel. Und er traf auf eine Stelle, Römer Kapitel 13, die Verse 12 bis 13. Und dort steht: Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien, nicht in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und das führte zur Umkehr, dieses Wort bei Augustinus. Da war Martin Luther, er war über sein Leben verzweifelt. Er las im Römerbrief, er studierte ihn immer und immer wieder. Da las er wieder dieses Wort: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und auf einmal machte es Klick, auf einmal verstand er es. Da war der Junge, er war noch ziemlich jung, Charles Haddon Spurgeon. Auch er las seine Bibel. Er stieß auf ein Wort aus Jesaja 45, Vers 22. Wo es heißt, wende dich zu mir oder wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Dieses Wort erfasste sein Leben und führte zur Lebenswende. Und da war im 16. Jahrhundert ein junger Student in England, in Cambridge, der hieß Thomas Bilney. Und er las genau dieses Wort hier aus dem 1. Timotheusbrief. Glaubwürdig ist das Wort. Und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und dieses Wort, es traf ihn so sehr, dass er von diesem Wort erfasst wurde, dass er es glauben durfte für sich. Und er wurde später einer der Reformatoren in England. Das Heil, die Rettung, die in und durch Jesus Christus gekommen ist, sie ist aller Annahme wert. Er, von dem bereits im Alten Testament es hieß, dass er den Kopf der Schlange zertreten werde. Er, der der Same Abrahams ist, er, der der Sohn Davids ist, er, der als das geschlachtete Lamm an das Kreuz ging, er ist es wert, dass wir Menschen dieses Werk annehmen. Aber was geschah? Christus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mehr noch. Ein paar Jahre später schrien sie: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Mit anderen Worten, diese Leute legten das Wort Gottes so aus, dass sie es gegen den Sohn Gottes richteten. Und heute? Timotheus, das ist die Essenz der Botschaft, die du zu verkündigen hast. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Die Essenz des Evangeliums von Jesus Christus ist nicht, dass du über deine Erfahrungen, über deine Befindlichkeiten sprichst. Die Essenz des Evangeliums ist nicht, dass wir hier Instruktionen bekommen, wie wir uns selbst aus dem Elend unserer Schuld- und Sündenverstrickungen herausretten und befreien können. Die Essenz des Evangeliums ist nicht die Botschaft, dass Jesus Christus kam, um unsere Errettung vorzubereiten oder einzuleiten. Christus kam nicht, um uns wie auch immer behilflich zu sein bei unserer Rettung. Nein, er kam, um uns zu retten, um unsere Errettung zu vollbringen. Wir dürfen es glauben, wir dürfen einfach dazu Ja sagen, mehr nicht. Sie ist außerhalb von uns geschehen. Das Evangelium ist alles andere als ein Haufen von guten Ratschlägen oder als eine Reihe von Lebenshilfen. Vielmehr verkündet es die vollkommene Rettung in und durch Jesus Christus. Durch seine Wunden, sagt das Wort Gottes, bist du geheilt. Er nahm die Strafe auf sich, die durch deine Sünden, deine Schuld verursacht wurde. Und als er am Kreuz hing und die Finsternis sein Gesicht bedeckte, da nahm er den Zorn Gottes auf sich, bis er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Botschaft ist es wert, angenommen zu werden. Erstens, sie ist gewiss. Und zweitens, sie rettet. Durch diese Botschaft findest du den Weg heraus aus der Finsternis. Ja, diese Botschaft ist der Weg heraus ans Licht. Sie ist das Licht. Auf noch etwas sollten wir in dieser Aussage achten. Es heißt hier, Jesus Christus kam in die Welt. Ich überlese das gerne, weil es uns so selbstverständlich ist. Aber es ist wunderbar. Es betrifft uns sehr zentral. Im Alten Bund hatte sich Gott nämlich im Wesentlichen auf ein einziges Volk in dieser Welt konzentriert. Nun geht es um die ganze Welt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen gerettet werden, egal aus welchem Volk sie kommen. Mit anderen Worten, ohne das Wort Gottes wäre diese ganze Welt verloren. Ohne Christus, sie wäre nur dem Gericht verfallen. Es gibt ein schreckliches Wort in der Bibel. Ein schreckliches Wort, das lesen wir in dem Propheten Amos. Das steht in Amos Kapitel 8, in den Versen 11 bis 12. Und immer wieder, wenn ich dieses Wort lese, ich erschrecke. Dort sagt Gott: Siehe, es kommen Tage, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Aber da wird man hin und her wandeln, von einem Meer bis zum anderen, und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen. Und man wird es nicht finden. An jenem Tage werden die schönen Mädchen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Furchtbar. Das Wort Gottes, es ist dann nicht mehr zu finden. Noch ist es zu finden. Gott sei gedankt. Damit komme ich zum zweiten Punkt der Wortverkündigung. Dieses Wort ist gewiss. Dieses Evangelium gilt, egal wie groß deine Sünde und wie groß seine Schuld auch ist. Der Apostel Paulus sagt hier nicht nur, Timotheus, das Wort ist glaubwürdig und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, sondern er fügt hinzu, wovon ich der Erste bin. Vielleicht sagst du, Christus kam, um Sünder zu erretten. Ja, okay. Aber meine Schuld, die ist so groß. Mein Leben, das ist so verpfuscht, so kaputt. Für mich kann dieses Wort nicht gelten. Für mich gibt es nicht wirklich Freiheit, Rettung. Es ist inzwischen schon einige Jahrzehnte her. Ich war noch nicht lange mit meinem Studium fertig und ich hatte irgendwo einen Dienst. Und da kam nach einer Predigt eine wesentlich ältere Frau zu mir. Sie wollte ein Gespräch mit mir. Sie stand ganz offensichtlich unter dem Eindruck ihres verpfuschten Lebens und auch in ihrer ganzen Familie war ziemlich viel zerrüttet, kaputt. Und sie sah dieses Elend, auch ihre Schuld. Sie seufzte. Manchmal musste sie sich die Tränen aus den Augen wischen. Meine Schuld ist so groß. Ich bin ein so schlechter Mensch. Tatsächlich, was sie so erzählte, da war vieles kaputt. Und es war nicht leicht für mich, wirklich nicht, ihren Geist auf das Evangelium zu lenken, weg von ihrem Elend, weg von ihren Problemen. Und da fiel mir dieses Wort ein, aus dem 1. Timotheusbrief, wo Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Dann lächelte ich sie an und sagte, sehen Sie, Sie können es gar nicht sein, es war jemand anders. Aber bitte stellen wir uns einmal vor, wir würden eines Morgens aufwachen. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, aber nehmen wir mal an. Versuchen wir es mal. Und es gäbe kein Evangelium. Es gäbe nicht mehr das Wort Gottes. Das, was Gott hier im Propheten Amos sagt, würde auch für unsere Situation gelten. Also nicht, dass wir unsere Bibel nicht finden, weil wir sie irgendwo verlegt haben, sondern wir haben das Wort Gottes nicht mehr. Was würde sich dann eigentlich ändern? Oder würde sich etwas ändern in unserem Leben? Nehmen wir an, wir hätten das Evangelium nie gehört. Würden wir ein anderes Leben führen? Das Evangelium, das Paulus zu verkündigen hatte, das auch Timotheus zu verkündigen hatte, durfte, das auch heute verkündigt werden darf, es ist nicht von Menschen konzipiert. Es ist nicht von Menschen gemacht. Es kam vom Himmel, von Gott. Es kam vom Himmel, außerhalb von uns. Und das ist vielleicht überraschend. Im Römerbrief lesen wir einmal, dass aus dem Himmel normalerweise der Zorn Gottes kommt über alle Ungerechtigkeit, über alle Gottlosigkeit der Menschen. Und dann kann man danach trachten, irgendwoher hier auf dieser Erde sein Heil, seine Rettung zu finden, vielleicht in sich, vielleicht um sich herum. Und dann bastelt man, so sagt Paulus das in Römer 1, an seinem eigenen Götzendienst herum, sucht seine eigene Hilfe und verrennt sich nur immer weiter in Schuld und Sünde hinein. Christus kam vom Himmel, um Sünder zu erretten. Das ist die Botschaft. Vielleicht ist jemand heute Morgen unter uns, der noch nicht gerettet ist, der sich als Sünder erkennt, als Gottloser, als von Gott getrennter, dann rufe ich dir heute Morgen zu, nimm diese Heilsbotschaft an. Dieses Wort, es ist gewiss und es ist aller Annahme wert. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Vielleicht gibt es heute Morgen jemanden unter uns, der sagt, das Evangelium, ach, das kenne ich schon lange, nicht schon wieder das ABC des Evangeliums. Das könnte man denken, so könnte man reagieren. Ich will darauf nur eines antworten. Je tiefer du verstehst, was der Sohn Gottes für dich am Kreuz auf Golgatha getan hat, desto gewaltiger wird dir das, was Gnade ist. Paulus schreibt, mir ist deswegen Erbarmung widerfahren, damit mir, und zwar als erstes in Jesus Christus, alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus weist hier auf sich als Vorbild, aber nicht, wie wir diesen Mann gerne gebrauchen, als ein Vorbild für ein völlig für Gott hingegebenes, ihm geweihtes Leben, sondern Paulus nimmt sich als ein Vorbild für die Gnade oder wie er hier sagt, für die Langmut Gottes. Machen wir uns das ganz konkret klar. Nicht da predigt Paulus in einem Gottesdienst und verkündet das Wort Gottes. Er musste durchaus davon ausgehen, dass unter den Zuhörern jemand saß, der sagen konnte, der Mann da vorne, dieser Mann, ich kenne den noch, als er Saulus hieß, Saulus von Tarsus, der ist dafür verantwortlich, dass meine Eltern umgebracht wurden, in römische Gefängnisse hineingeschmissen wurden, damals, als nach der Steinigung des Stephanus die Verfolgung ausbrach. Dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass mein Mann seine Arbeit verloren hat und wir als Familie nichts mehr zu essen hatten und wir unter der Jerusalemer Bevölkerung stigmatisiert und diskriminiert wurden. Dieser Mann, der will uns das Evangelium verkünden. Dieser Saulus, er ist dafür verantwortlich, dass meine Schwester ins Gefängnis geschleppt wurde und dort von den Soldaten brutal misshandelt wurde. Dieser Mann will uns jetzt etwas erzählen. Und dann antwortet Paulus nur eins. Was ich euch zu bringen habe, das ist alles andere, aber es kommt nicht von mir. Das ist das Evangelium Gottes. Was ihr an mir lernen könnt, das ist, wie gnädig, wie langmütig Gott ist. Was ihr an mir studieren könnt, das ist, was Erbarmen Gottes heißt. Was es heißt, mir ist Erbarmung widerfahren. Was ich euch sagen will, das ist Folgendes. Nehmt mich zum Vorbild für euch insofern, als wenn Gott sich über so jemanden wie mich erbarmt hat, dann würde er sich auch über dich erbarmen. Wir werden heute nach dem Predigtgottesdienst zum Abendmahl, zum Tisch des Herrn kommen dürfen. Und wir werden dann auch am Tisch des Herrn den Namen des Herrn loben. Wir werden dann seinen Tod verkündigen. Wir werden verkündigen, dass durch ihn und durch sein Werk allein Vergebung unserer Schuld ist und dass in ihm und in ihm allein unser Leben verborgen ist. Wir werden verkündigen, dass wir durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, selbst zu Kindern, zu Söhnen und Töchtern unseres himmlischen Vaters werden dürfen und geworden sind. Wenn Paulus zum Tisch des Herrn kommen würde, dann würde er bekennen, nichts habe ich zu bringen. Du hast mich aus dem Sumpf und Elend meiner Selbstgerechtigkeit gerettet. Nun ist mein einziger Ruhm du, Herr. Merken wir, hier wird das Evangelium persönlich. Das Evangelium, es besteht nicht nur aus dem Satz, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu erretten, sondern es geht weiter, von denen ich der Erste bin. Hier, an dieser Stelle, bringt Paulus sich selbst ins Spiel. Natürlich machte Paulus hier nicht eine mathematische Rechnung auf, indem er alle Menschen untersuchte und prüfte, ob jemand noch schlimmer, noch böser als er selbst war. Nein, es wird aber daran deutlich, dass gerade dann, wenn wir uns vor Gott gestellt wissen, wir aufhören, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir aufhören zu sagen, so schlimm wie der bin ich ja noch lange nicht. Paulus kannte seine Sünden, seine Selbstgerechtigkeit aus erster Hand. Und diese Einsicht, sie führte ihn dahin, dass er sich als der letzte Apostel bezeichnete. So in 1. Korinther 15. Im Epheserbrief nennt er sich der Allergeringste der Heiligen. Und hier an unserer Stelle spricht er davon, dass er der Größte der Sünder ist. Bitte beachten wir das, was Paulus hier sagt. Es ist jetzt hier nicht der Ort, darauf einzugehen. Aber ich will es wenigstens erwähnen. Denn es gibt heute eine Auffassung, die ist gar nicht so wenig verbreitet. Da liest man hier wie selbstverständlich, so als ob Paulus hier sagen würde, ich war einmal der größte Sünder. Aber jetzt ist alles herrlich und in Freuden. Nein, Paulus sagt, ich bin Gegenwart, Präsens. Genau wie Paulus übrigens auch in Römer 7, Vers 14 nicht sagt, ich war fleischlich unter die Sünde verkauft, sondern ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich bin immer noch derselbe. In mir selbst ist nichts anders geworden. Was sich geändert hat, das ist die Blickrichtung. Das ist der Glaube, der mir geschenkt worden ist, dass ich jetzt mein Heil in Christus suche und eben aufgehört habe, es in mir selbst zu suchen. Da hing Jesus 6 Stunden am Kreuz, angenagelt. 6 Stunden hatte er diese Tortur bereits ertragen und davor die ganzen Foltern und Auspeitschungen. Und dann rief er nicht in die Finsternis hinein, Vater, jetzt beende diese Pein schnell. Sondern was rief er hinein? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unser Heiland. Das ist Gnade. Das ist Langmut. Paulus sagt hier, dass Jesus Christus an mir alle Langmut erzeige. Nicht, da war dieser Saul von Tarsus nach Damaskus geeilt, wutschnaubend, wie es in Apostelgeschichte 9 heißt. In seinem Denken auf eines fixiert, nämlich auf Hass, um möglichst viele Christen gefangen zu nehmen, zu verfolgen, zu internieren. Beherrscht von einem einzigen Gedanken, diese Christen, sie müssen ausgelöscht werden. Und dann traf Saulus mitten am Tag, also es war sowieso schon hell, die Sonne brannte, aber da traf ihn ein Licht, das strahlte so hell, das war so blendend, dass dieser Mann vom Pferd stürzte und auf der Stelle erblindete. Und darauf hörte er eine Stimme. Nein, es war kein Gerichtswort. Er vernahm jetzt nicht ein Rachewort, sondern es war eine Frage. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus ist das große Beispiel eines Menschen, der die Langmut Gottes erfahren hat. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Je mehr du das Evangelium erfasst, desto mehr verstehst du, was die Gnade Gottes ist, und lobst Gott, dankst ihm, wendest dich weg von dir selbst auf Gott hin. Paulus endet diesen Abschnitt mit einem Lob. Nein, jetzt kommt nicht ein Lobpreisteam, das einen noch happy macht. Aber Paulus sagt hier, er bekennt, wer Gott ist. Dem König der Ewigkeiten, dem Unvergänglichen, dem unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bis jetzt hatte Paulus gleichsam zurückgeblickt auf Christus, auf sein Heilswerk. Nun blickt er vertikal nach oben und er nennt Gott hier König. Es ist der König, der Sündern Vergebung gewährt. Und dieser König, er ist ewig. Er ist unsterblich. Er ist unvergänglich. Und weil er unsterblich ist, deswegen kann er geistlich toten Menschen Leben geben. Dieser König, er ist unsichtbar. Und darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir, erleuchtet an den Augen unseres Herzens, wie Paulus es einmal formuliert, den unsichtbaren Herrn sehen und erkennen können. Nicht wahr, da schreibt Petrus einmal, Petrus, der den Herrn ja auch auf dieser Erde gesehen hatte, er schreibt an die Gemeinden in Kleinasien, die den Herrn nicht gesehen hatten. Er schreibt in 1. Petrus 1, Vers 8, ihr liebt diesen Jesus Christus, obgleich ihr ihn nie gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Warum? Nun, das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass du Gott vertrauen kannst, obgleich du ihn nie mit Sinnen wahrgenommen hast. Paulus lebte ungefähr 35 Jahre in der Sünde. Und dann kam vor Damaskus seine Lebenswende. Und ungefähr so 20 Jahre danach schrieb er diesen Brief, schrieb er diese Worte. Der schrieb, dieses Wort ist gewiss. Dieses Wort ist zuverlässig. Dieses Wort ist glaubhaft. Und das ist es auch heute. Und darum können wir auch heute in diesen Lobpreis einstimmen. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.